mir zur Angewohnheit gemacht, jeweils zur selben Zeit im Jahr wieder an einen bestimmten Ort hinzugehen. Das ist ja schon bei den Kindern so. Ich habe gemerkt, dass die Kinder innerlich abgespeichert haben den Jahresablauf. Schon bevor sie lesen konnten, haben sie gemerkt, wann Ostern ist. Haben mich schon eine Woche vorher gefragt, ist jetzt Ostern? Gott hat uns so geschaffen, dass wir im regelmäßigen Rhythmus, er schuf Tag und Nacht, er schuf den Wochenrhythmus, er schuf den Jahresrhythmus, er hat uns so gemacht, dass wir lernen auch in diesem Rhythmus. Und darum freue ich mich immer besonders, eben auch mein eigenes Jahr einzuteilen und dann ganz bestimmt, an ganz bestimmten Stellen an bestimmte Orte zu gehen. Ich empfehle Ihnen das, wenn Sie Kinder haben, aber auch wenn Sie keine Kinder haben, in einer ganz anderen Lebensphase sind, ordnen Sie Ihr Leben, indem Sie das Jahr als Aufhänger nehmen, um auch eine Ordnung in Ihr Leben zu bringen. Heute bin ich hier, um ergänzend zu dem, was ihr bis jetzt in dieser Woche gemacht habt, einige sogenannte systematische Aspekte aus der Theologie Ihnen weiterzugeben. Was bedeutet das? Es gibt innerhalb der Theologie ganz verschiedene Fachbereiche. Beat und Anne-Rös haben viel aus der sogenannten praktischen Theologie Ihnen weitergegeben. Ich habe gehört, dass zum Thema Ehe, zum Thema Familie. Ich habe auch gehört, dass über Christus gesprochen wurde und auch über ein biblisch-theologisches Thema gestern, das hat mich sehr gefreut. Und ich knüpfe daran an und mein Wunsch ist es, Ihnen auch Rüstzeug mitzugeben. Einerseits, um das, was um uns herum geschieht, in der Gesellschaft besser einordnen zu können und andererseits ein zweites Ohr, ich rede immer von den zwei Ohren, wir brauchen zwei Ohren. Ein Ohr zur Kultur. Kultur ist die Summe gelebter gemeinsamer Gewohnheiten. Und das andere Ohr zum Wort Gottes. Und vor einem Jahr habe ich Ihnen drei Instrumente mitgebracht, um diese beiden Ohren zu schärfen. Es war einerseits der Blick auf die biblische Heilsgeschichte, der uns hilft, ganz viele Dinge, die in der Gesellschaft vor sich gehen, besser zu verstehen, aber auch um selber einen besseren Rahmen zu bekommen, um Gottes Wort und seine Wirklichkeit besser zu erfassen. Ich habe Ihnen dann zweitens ein sogenanntes säkulares Frame mitgebracht, also die Art und Weise, wie ein Mensch, der eben ohne Gott denkt und handelt oder meint, er denke und handle ohne Gott, nachdem er handelt, ein großer Rahmen, die sogenannte Zweiteilung des Lebens. Und ich habe Ihnen auch noch ein drittes Instrument, was mich sehr beschäftigt, auch gerade mit Managern, mitgebracht, das, was Sie ändern. Heiligung hat sehr stark mit Änderung meiner Gewohnheiten zu tun. Verwandelt zu werden in mein Bild heißt, dass wir jeden Tag vor ihm leben und uns neue Gewohnheiten aneignen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum das dritte Instrument, der Kampfplatz jeder Tag. Wenn Sie das interessiert, Sie können es nachhören, es ist auf meiner Soundcloud oder Sergei kann Ihnen auch den Link besorgen zu dem entsprechenden Blogartikel, den ich verfasst habe. Heute knüpfe ich daran an, und möchte Ihnen gerne einige Hilfestellungen an die Hand geben in der Frage, die hier drauf steht. Sie kommt aus Apostelgeschichte 8 und wurde von einem Minister der äthiopischen Königin, dem Finanzminister, gestellt, der sich eine der schier unerschwinglichen Buchrollen gekauft hatte, mit einem Teil wahrscheinlich des Propheten Jesaja. Und er las diesen Propheten Jesaja im 53. Kapitel und seine Not war, dass er nicht verstand, was er las. Also er konnte zwar lesen, aber er verstand nicht, was da genau gelesen wird. Und genau darum geht es heute, Ihnen Rüstzeug an die Hand zu geben, um auch Gottes Wort erneut mit neuen Augen oder auch mit geschärften Sinnen zu lesen. Wenn Sie in einer christlichen Familie sozialisiert worden sind, das heißt, Sonntag für Sonntag oder auch Bibelstunde zu Bibelstunde gewisse Texte vorgesetzt bekommen haben, dann gehe ich davon aus, dass sie einige hilfreiche Gewohnheiten sich angeeignet haben, unbewusst oder bewusst, und einige weniger hilfreiche. Und eine dieser weniger hilfreichen Gewohnheiten ist es, einen Text oberflächlich zu lesen und zu sagen, das kenne ich alles schon. Ich habe mich heute entschieden, dafür einen Text zu nehmen, über dem ich selber ringe. Das hat den Nachteil, dass es anspruchsvoll ist, wie du sagst, Sergej. Auf der anderen Seite zeigt sich aber vieles auch noch viel deutlicher, als wenn ich jetzt einen anderen Text genommen hätte. Es macht übrigens gar nichts, wenn Sie nur einen Teil mitbekommen, wenn Sie nur das schon mitnehmen, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie Gottes Wort lesen, sagen, Herr Jesus, hilf mir, dass ich das öffne, die Augen meines Herzens, dass ich den Text nicht einfach oberflächlich überfliege und das Gefühl habe, ich verstehe schon alles. Dann ist schon viel gewonnen. Ich bin ganz sicher, dass er dieses Gebet beantworten wird. Er hat es verheißen. Wie werde ich vorgehen? Ich werde in zwei Teilen, den ersten Teil vor dem Abendessen und den zweiten Teil nach dem Abendessen, in vier Schritten entlang diesem Text zeigen, wie ich selber mit einer schwierigen Bibelstelle ringe. Und ringe meine ich in der Gegenwartsform. Das heißt nicht, dass ich, manchmal hat es ja nach außen so den Anschein, das geht alles so mühelos. Wer Einblick hat in mein persönliches Leben, weiß, dass jedes Buch, das ich lese, zum Teil bis zu 10-mal jede Seite lese und kämpfe. Zum Teil unter Tränen, zum Teil auch unter Schweiß und zum Teil auch das Gefühl habe, ich hänge ab. Ich habe gestern zum Beispiel über einem Kapitel über Immanuel Kant gerungen, weil ich denke, dass sein Immanuel Kant, der aufklärerische Denker, zu wenig verstanden wird und dass das fatale Auswirkungen hat. Und gleichermaßen ringe ich auch mit biblischen Texten. Und ich möchte jetzt zuerst gerne hingehen und diesen Text lesen mit Ihnen. Es geht um Hebräer 6, Vers 4 bis 9. Ich habe es Ihnen angeschrieben. Das ist ja immer schon die Frage, welchen Abschnitt liest man? Was ist die sogenannte Sinneinheit? Also wo beginnt es und wo endet es? Ganz kurz nur, im Hebräerbrief unterbricht sich der Schreiber, wir wissen nicht, wer der Schreiber ist des Hebräerbriefes, ich denke, es hat auch einen Hintergrund, warum wir das nicht wissen, unterbricht seine Ausführungen mit zwei Dingen, die ihm im Hinblick auf die Adressaten am Herzen lagen. Das eine war die geistliche Unmündigkeit, die er antraf. Darüber spricht er ab Kapitel 5, Vers 11. Und damit verbunden sind auch die ersten Verse dann von Kapitel 6, wo er eine Absicht äußert, wie er darauf begegnet, auf die geistliche Unmündigkeit derer, die er ansprach. Und dann lese ich ab Vers 4, wo er mit einem Bindewort denn anschließt mit einem weiteren Thema, das sich durch den gesamten Hebräerbrief zieht. Und es geht um die Frage nach dem geistlichen Abfall. Dem geistlichen Abfall. Es ist ein Thema, das an mehreren Stellen vorkommt. Die absolut anspruchsvollste Stelle lese ich Ihnen jetzt vor und es gehört zu einer der anspruchsvollsten Stellen des Neuen Testaments überhaupt. Der Schreiber sagt dort, und ich lese hier aus der Menge-Übersetzung, es freut mich sehr, die Menge-Übersetzung hier angetroffen zu haben. Ich habe sie gerade überflogen mit dem griechischen Text verglichen, es ist ganz, ganz gut übersetzt. Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das köstliche Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben und dann doch abgefallen sind, noch einmal zur Sinnesänderung zu erneuern, weil sie für ihre Person den Sohn Gottes von Neuem kreuzigen und ihn damit der Beschimpfung preisgeben. Denn wenn ein Acker den oftmals auf ihn fallenden Regen in sich eingesogen hat und denen, für die er bestellt wird, nützlichen Ertrag hervorbringt, so macht er sich den von Gott kommenden Segen zu eigen. Bringt er dagegen Dornen und Disteln hervor, so ist er unbrauchbar und geht dem Fluch entgegen, dessen Ende zum Feuerbrand führt. Soweit Gottes Wort. Immer wenn ich einen Abschnitt lese, gehe ich für mich innerlich diesen Abschnitt nochmals in eigenen Worten durch. Das mache ich immer, in jeder Bibellese. Das ist ein Teil der Aneignung. Und die Aneignung ist, wie das der kanadische Theologe John Frame sagt, immer schon Anwendung. Wir haben manchmal das Gefühl, erst dann, wenn ich am Schluss sagen kann, so spricht er in meinem Leben, dann ist es Anwendung. Anwendung beginnt schon viel früher. Die Straße der Anwendung beginnt mit dem Lesen, dem genauen Lesen und dem Zusammenfassen in eigenen Worten. Der Schreiber des Hebräerbriefes richtet sich an Menschen, leider wissen wir nicht viel mehr, was für Menschen es waren, das ist eine der Schwierigkeiten des Textes, und sagt, dass es solche gibt, die einmal verschiedene Wirkungen von Gottes Gnade erlebt haben. Er zählt 4 bzw. 5 dieser Wirkungen auf und sagt, es ist eine Unmöglichkeit für diese Menschen, die diese Gnadengaben Gottes empfangen haben, noch einmal oder wieder oder ein zweites Mal zur Sinnesänderung, Buße, zu bewegen. Das ist nämlich Buße, Sinnesänderung, gut übersetzt von Hermann Menge, zur Sinnesänderung zu bewegen. Also es gibt kein zweites Mal für diese Menschen, eine Sinnesänderung zu erleben. Und er sagt dann, dass sie mit ihrem Leben den Sohn Gottes noch einmal oder von neuem kreuzigen und mit ihm Spott treiben, durch die Art und Weise, wie sie leben. Direkt daran angeschlossen ist ein Bild aus der Landwirtschaft, was damals natürlich noch den Menschen viel näher war als uns vielleicht heute, außer wir würden uns in diesem Metier bewegen. Das ist aber bei uns in der Schweiz noch bei 1,5% der Fall. Also eine Person aus 100 weiß noch, außer die eifrigen Gärtnerinnen wie meine Frau, was das überhaupt bedeuten kann. Er bringt das Bild eines Ackers, dass der vom Regen befallen wird und dann diesen Regen in sich aufsaugt. Und nun sagt er, der Acker kriegt Regen, aber entwickelt je nach Samen ganz unterschiedliche Früchte. Entweder Dornen und Disteln oder eben einen segensreichen Ertrag. Und er spannt dann den Bogen wiederum zu den Empfängern und sagt noch etwas Spannendes. Ich habe Ihnen noch den 9. Vers vorenthalten nach diesem Bild. Er fährt dann fort und sagt, wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, er macht einen gewissen Gegensatz, wenn wir auch so reden, wie reden, wie vorher, wo er eben dieses krasse Statement und diesen Vergleich gemacht hat. Also er hat eine bestimmte Redensart gewählt, sagt aber, ich bin bezogen auf euch, Geliebte, gewiss, nämlich dessen, was in engster Beziehung zur Errettung steht. Oder die Schlachter übersetzt so, in Vers 9, ihr habt das auf dem Blatt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden, obgleich wir so reden. Also diese Redensart stellt da einen gewissen Gegensatz zu den Geliebten, deren Zustand besser ist und mit der Rettung verbunden. Ganz wichtig, dieser 9. Vers. Wir werden es gleich sehen. Nun möchte ich Sie gerne durch einige Schritte führen, wie ich mit solchen schwierigen Bibelabschnitten umgehe. Der erste Schritt oder ein wichtiger Schritt am Anfang ist der, dass ich mir zuerst mal überlege, einerseits, was ist meine Frage? Und Achtung, das ist nicht dasselbe. Und was ist die Frage, die der Text stellt? Das sind zwei ganz zentrale Dinge. Also, was ist meine Frage und was ist die Frage, die der Text beantwortet? Meine Frage, die ich als Leser des 21. Jahrhunderts aus einem christlichen Haus bestimmter Couleur an diesen Text herantrage, stellt sich wie folgt. Ist dieser Abschnitt ein Beleg oder sogar ein Hauptbeleg dafür, dass es möglich ist, vom Glauben abzufallen? Das ist meine Frage, die ich mit meinem Hintergrund an diesen Text herantrage. Es ist ganz zentral, die eigene Frage formulieren zu können. Und wenn ich jetzt mehr mit Ihnen zu tun hätte, mache ich noch eine kleine Klammer auf, dann hat jeder von Ihnen auch seinen oder ihren persönlichen Weg mit Gott. Gott schickt sich uns nach, sonst wären Sie, sonst wäre ich nicht hier. Er ist der, der sich aufmacht, wie er im Alten Testament oft durch die Propheten sagt, und sich uns nachschickt. Und auf diesem Weg haben wir verschiedene Erfahrungen gemacht, die uns hängen bleiben. Und das führt ja auch zu gewissen Fragestellungen. Und diese Fragestellungen bringen wir auch an solche Texte heran. Ein Verkündiger hat sehr gut gesagt, er hat gesagt, diese Stelle ungeschminkt einem Leser mit schwachem Glauben vorzulesen, hat niederschmetternde und fatale Konsequenzen. Er hat gleich angefügt, dieser Text ist nicht als Speerspitze gedacht für solche Menschen. Ja, ihr alle habt Fragen, ich habe Fragen und darum ist es immer wichtig, auch sich zu fragen, weshalb habe ich gerade diese Frage? Welche Erlebnisse, welche Begegnungen führen mich zu dieser Frage? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich mit Menschen, mit denen ich sehr eng verbunden war, zu tun habe, die eine Zeit ihres Lebens sagten, sie gehören zu Christus, die in eine christliche Gemeinde gingen, die vielleicht sogar Bibelstunden gaben oder wie in meinem Fall, wie ich es erlebt habe, Älteste waren einer Gemeinde und nach einer bestimmten Anzahl von Jahren dem Glauben den Rücken kehrten, die Gemeinde verließen, sie im besten Fall einfach sich selbst überließen und im schlechten Fall ganz schlimm über die Gemeinde geredet und sie in Misskredit gezogen hat. Ja, habe ich alles erlebt in meinem Laufe meines bisherigen Lebens. Und eine meiner großen Fragen ist ja dann, was ist mit einer Person, die eine so schreckliche Wende vollzogen hat? Was ist der geistliche Zustand eines Menschen, der sich zu einer bestimmten Zeit seines Lebens eine solch dramatische Wende vollzogen hat? Und ich bin sicher, Sie haben auch solche, oder viele von Ihnen haben auch solche Erfahrungen. Damit verbunden ist eine gewisse innerliche Angst. Was ist, wenn es mit mir passiert eines Tages auf diese Art und Weise, beispielsweise? Also es ist gut und wichtig und richtig vor Gott, in der Auseinandersetzung mit seinem Wort, die eigene Fragestellung und auch den Hintergrund für die eigene Fragestellung mit einzubeziehen. Nun ist es aber so, und das ist ganz wichtig, dass nicht jede Bibelstelle meine Frage beantwortet. Wisst ihr, was ich meine? Es ist gefährlich, meine Frage komplett in einen Bibeltext hinein zu projizieren. Und darum ist es also wichtig, meine eigene Fragestellung zu bedenken, auch den Hintergrund für diese Frage, aber auf der anderen Seite auch Gottes Wort und die Sinneinheit zu befragen und zu gucken, was ist denn die Botschaft, was ist denn die Fragestellung dieses Textes? In diesem Fall bin ich der Überzeugung, dass wir einerseits Hinweise bekommen aus dem Text über die Fragestellung, aber dass wir auch im gesamten Hebräerbrief viele Hilfestellungen bekommen, wenn wir den weiteren Zusammenhang beachten. Die Frage, ist dieser Abschnitt Beleg für die Möglichkeit des Abfalls vom Glauben, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das ist eine zutreffende Frage, jetzt mal unabhängig von meinen persönlichen Fragen. Und es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen zu zeigen, dass ich, wenn ich selber mit Texten ringe, und das ist das erste, oder das erste Modell, ein ganz einfaches Modell, dass es ganz wichtig ist, im Kopf zu behalten. Das ist jetzt etwas, was Sie sagen, wenn Sie können alles andere spülen, es war vielleicht zu viel, zu komplex, zu lange, aber das ist wichtig jetzt. Das ist die Bibel als Zwiebel, reimt sich. Ne? Das ist eines meiner Denkmodelle, die ich immer vor Augen habe. Lernen wir die Schrift als Ansprache Gottes durch den Heiligen Geist zusammenhängend zu lesen. Warum betone ich das so? Wir sind uns heute gewöhnt, zu unserem Glastäfelchen zu gehen und wenn wir nach irgendeinem Begriff suchen, zum Beispiel wenn ich eine Krankheit habe, Dr. Google zu fragen. Und das absolut gefährliche und auch unsere Gewohnheiten gefährlich verändernde Verhalten ist, dass wir uns schnell solche Snippets, solche kleinen Stücke rauspflücken und unsere eigene Lebenscollage kleben. Wisst ihr, was eine Collage ist? Das machen die Kinder mit so viel Kleister, sich ganz viele Dinge, so Sätze zusammenkleben zum Beispiel. Und ich befürchte, dass mir Christen oftmals diese Internetgewohnheiten zu unseren Lesegewohnheiten gemacht haben, falls wir überhaupt noch lesen, und unsere kleinen Snippets zusammensuchen, unsere kurzen Auszüge aus Gottes Wort und dabei vergessen, dass es einen zusammenhängenden Gehalt hat. Dieser Abschnitt in Hebräer 6 ist in einem Zusammenhang geschrieben. Und wer macht das schon? Das ist ein banales Beispiel, aber doch immer wieder hilfreich. Wer nimmt beispielsweise einen Brief und pflückt einzelne Sätze daraus heraus, ohne den Absender und den ganzen Brief zu lesen? Das macht eigentlich im normalen Leben niemand. Und trotzdem ist es genau das, was wir oft mit der Bibel tun. Wir pflücken uns ganz kleine Dinge heraus. Zum Beispiel das Wort in Vers 6, das Wort, das uns so schreckt, das abgefallen sind. Das Wort Abfall, abgefallen, ich habe es doppelt unterstrichen. Und dann werden unsere Gedanken aufgesogen, mit unserer Fragestellung, mit unserer Lebenserfahrung zusammengekleistert, rausgenommen und irgendwo auf ein anderes Blatt geklebt. Und das ist gefährlich. Weil dieses Abgefallen steht mitten, dieses Wort, der Begriff steht mitten in einem Satz. Dieses Abgefallen steht in einem langen Satz von solchen, die angesprochen worden sind in Vers 4 und dann wird das Statement gemacht, es ist unmöglich, sie ein zweites Mal zu erneuern im Sinne einer Buße und sie sind abgefallen, weil sie schon mal eine Erfahrung machten, aber jetzt einen Lebensstil pflegen, wo sie den Sohn Gottes zum zweiten Mal kreuzigen. Also nur schon den Satz zu entdecken, ihr merkt jetzt gerade an meinen Formulierungen, ist gar nicht so einfach. Also dieses Wort abfallen steht in einem Satz, es steht in einem Abschnitt einer Sinneinheit und das ist halt leider nicht immer die Kapitel. Und die Verse und die Kapitelüberschriften ist ein ganz hilfreiches Instrument im 9. Jahrhundert hinzugefügt von einem oder mehreren Editoren. Es ist auch nicht so, dass immer der Titel, den die Editoren hier einfügen und die Zwischentitel genau diesen Sinnabschnitt treffen müssen. Gar nicht. Und das ist manchmal etwas das Verführerische, dass wir denken, ja, jetzt haben wir die richtige Sinneinheit vor uns. Oder dann zu spät zu lesen beginnen und zu früh abbrechen. Also ganz wichtig, ein Wort wie abfallen in einem Satzzusammenhang, das ist ein langer griechischer Satz, Hebräisch ist die schwierigste ist am schwierigsten zu lesen im Griechischen, auch zu übersetzen, weil es wimmelt von Hebraismen, also von Bezügen auf die hebräische Sprache, auf das Alte Testament. Also wir müssen das Wort im Satz, im Abschnitt, im entsprechenden Buch, in diesem Fall den Hebräerbrief, und wenn es wie zum Beispiel bei Paulus der Fall ist, 13 Briefe gibt von ihm, auch im Werk des Autors sorgfältig bedenken. Nun sagst du mir, Haniel, aber wenn du das mit jedem Satz machst, wirst du ja nie fertig. Ja, und gleichzeitig ist es so, wenn mich ein solcher Text irritiert, wenn er mich trifft, und wenn ich merke, es ist eine Lebensfragestellung damit verbunden, dann ist es wichtig, dass ich verlangsame, mir Zeit nehme und eben genau das vielleicht einmal tue. Also ein Wort im Satz, im Abschnitt, im Buch, im Werk des Autors, im Alten bzw. Neuen Testament und dann, wie wir das letzte Mal gesehen haben, auf dem Hintergrund der gesamten Bibel und der Heilsgeschichte anzuschauen. Ich mache das auch nicht immer gleich in der gleichen Tiefe, aber es ist mir stets vor Augen. Weil ich sonst in die Gefahr komme, dass ich mir einzelne Snippets, einzelne Satz- oder Satzteile oder Wörter herausnehme und sie als Collage in mein eigenes Lebensbild einfüge. Und das ist schade. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch den Verstand gegeben hat. Und lass mich noch etwas dazu sagen. Er hat uns ja auch in eine Gemeinschaft hineingegeben. Und diese Gemeinschaft ist ja genau dazu da, dass wir auch miteinander über Texten ringen. Und ja, ein Teil dessen, was ich jetzt sage, habt ihr vielleicht nicht den Zugang, aber Serge hat ihn. Und das ist ja so wichtig, dass wir auch unsere Fragen und unsere Lebensthemen mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen, im Gebet und mit anderen teilen. Wie schade ist es, wenn wir unsere Fragen für uns behalten. Auch diejenigen, die bohren und die drängend sind. Und ich glaube, dass ein solcher Text eben bohrende, drängende Fragen eben untergründig doch mit sich tragen. Also das heißt, nicht jeder dieser Schritte ist jetzt für jeden in seiner persönlichen Bibellese gleich einfach zu tun. Aber gerade wenn ich merke, ich stolpere über einen Abschnitt, ist es vielleicht gut, einen Bruder, eine Schwester zu fragen, die Zugang hat zu verschiedenen Instrumenten. Serge hat zum Beispiel eine Logos-Bibliothek. Ich weiß nicht, wie viele Werke sind drin bei dir im Moment. 3.100 mit Suchbefehlen. Also er hat Zugang zu einem Wissen von vielen Generationen zurück bis zu den Kirchenvätern und über ganz viel. Und er kann nach Begriffen suchen, er kann anhand des biblischen Textes auch blitzschnell Zugriff erhalten zu Hilfestellungen zu einem solchen Abschnitt. Hast du das Buch über die Warning Passages? Es gibt 4 Views on the Warning Passages, also 4. Eben, das hat er auch. Eben, genau, das ist es ja. Also fragt Bruder Sergei, also zapft dieses Wissen auch an. Und es geht mir nicht darum, um eine intellektuelle Übung. Gott hat uns den Verstand gegeben, aber wir sind ein Gesamtes. Wir sind auch als Gemeinde, sind wir ein Leib. Wir brauchen einander, um eben mit diesen Fragen zu ringen vor ihm. Also ganz wichtig, Sergei, wenn du sagst, es ist schwierig, möchte ich nicht dabei stehen bleiben, sondern sage, ja, und ich gehe durch diese Schwierigkeiten hindurch. Ich sehe es als Aufforderung Gottes an mich, demütig etwas zu verlangsamen, demütig meine Frage zu formulieren, auch zu gucken, was sagt überhaupt der Text dazu, vielleicht sagt er nicht zu allem von meiner Frage in diesem Text etwas, und dann auch demütig andere zu fragen, die Zugang haben zu gutem Material. Also, die Bibel als Zwiebel, wenn ich nur das Ihnen verankern kann, lesen Sie um Himmels Willen, ich meine es ganz ernst, um Himmels Willen das Wort Gottes zusammenhängend. Nun möchte ich Ihnen gerne einen kleinen Einblick geben, das immer noch unter dem Punkt, jetzt komme ich zum Punkt 2, was ich dann gemacht habe, als ich gemerkt habe, dass es sich um einen schwierigen Abschnitt handelt. Das eine, was ich tat, und das ist in einem Zusatzblatt an euch ergangen, ich habe mir dann die verschiedenen Sichtweisen mal zusammengestellt, die bezogen auf diesen Text existieren. Unser Bruder, und der schon in der Ewigkeit uns vorausgegangen ist, unser lieber Bruder Martin Luther, hat von dunklen und hellen Stellen der Schrift gesprochen. Und ich glaube, diese Stelle im Hebräerbrief ist mit Absicht, denke ich, auch von Gott, von dem göttlichen Autor eine dunkle Stelle. Und Luther sagt, er sagt noch vieles andere wichtige Dinge, aber er sagt, dass wir die dunklen Stellen mit der Hilfe von hellen Stellen beantworten sollen und uns nicht als die uns anmaßen, dunkle mit unserer eigenen Taschenlampe zu erhellen. Nun, was ist die Ausgangslage, wenn wir uns dieser Stelle zuwenden? Und wenn wir jetzt mal, das habe ich unter Ausgangslage dargestellt, das gesamte, sagen wir mal, Neue Testament, das wäre jetzt Punkt 6 in der Bibel als Zwiebel, hinnehmen. Auf der einen Seite sagt Thomas Schreiner, ich habe das von ihm, ist ein sehr hilfreicher Aufsatz, wer des Englischen mächtig ist, soll ihn lesen. Neutestamentliche Autoren scheinen die Gläubigen zu warnen, dass wenn sie den Glauben aufgeben, weiterhin Böses tun und nicht bis zum Ende durchhalten, die einzige Aussicht das ewige Gericht und die Hölle ist. Neutestamentliche Autoren, unter anderem auch Jesus selbst und die Apostel und die Schreiber des Neuen Testamentes, haben ganz verschiedene solche Passagen, wo diese Warnungen ausgesprochen werden, enthalten diese. Also es gibt nicht nur diesen Text in Hebräer 6, es ist verteilt im gesamten Neuen Testament. Nun gibt es aber auf der anderen Seite ebenso klare Texte, oder vielleicht sogar noch klarer, über die Gewissheit, dass Gott garantiert das Werk, das er anfängt, bis zum Ende auch fortsetzen wird. Zum Beispiel Philipper 1, 6 oder Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oder Römer 8, dass wir ganz gewiss sein können, dass uns niemand trennen kann von der Liebe Gottes. Also wir haben eine Spannung, auf der einen Seite eindringliche Warnungen von Jesus und den Aposteln, auf der anderen Seite Zusage, dass Gott das Werk vollenden wird. Und dazu kommt, dass das Verständnis solcher Texte, vor allem wenn wir die Bibel ernst nehmen und sie eben als zusammenhängende Ansprache an uns nehmen, enorme pastorale Auswirkungen haben. Das heißt, die Frage beschäftigt uns schon sehr. Und ich merke auch, dass ich selber dann persönlich involviert bin. Ich habe es euch schon geschildert, weshalb. Nun gibt es von Menschen, und das ist wichtig, diese Hinzufügungen, die Gottes Wort ernst nehmen, und damit meine ich, sich unter das Wort Gottes stellen. Ich sage so ganz grob, es gibt eigentlich drei Einstellungen gegenüber Gottes Wort. Das erste ist, dass ich mich darüber stelle und aussortiere. Es gibt es leider manchmal auch in frommer Verpackung, aber dann eher so in einer, ich kokettiere mit dem Text, ich stelle mich neben den Text und sage so, gefällt mir jetzt das oder gefällt es mir eher weniger? Und wenn es mir eher weniger gefällt, sage ich, ist ja nicht so wichtig und schiebe es auf die Seite. Das ist vielleicht eher so fromme Art. Ne? Es gibt sich über den Text stellen, sich neben den Text stellen, aber ich glaube, das Göttliche ist, sich wirklich unter den Text zu beugen und zu sagen, wenn mich etwas irritiert und trifft, dann ist es wichtig, dass ich das ernst nehme. Einer der wichtigsten Neutestamentler, die noch leben, D.A. Carson, sagt, jeden Text, der mich irritiert, enthält eine Botschaft Gottes an mich, und ich gehe dann ins Gebet und ringe über diesen Texten. Wenn das jemand sagt, der seit Jahrzehnten 300 Bücher pro Jahr liest, dann denke ich, tun wir gut daran, auf ihn zu hören. Es gibt vier Sichtweisen von Menschen, die sich unter Gottes Wort stellen und diesen Text in dem Sinn in einen bestimmten Zusammenhang stellen bezüglich der Hauptaussage. Die erste Sicht, die ist heute sehr verbreitet, würde ich sagen, die Kurzfassung: Verlust des Heils durch mangelndes Ausharren. Also im Sinne von, die Gläubigen werden ihr himmlisches Erbe erhalten, nur dann, wenn sie bis zum Ende ausharren, und da kommt dazu, wir können nicht wissen, ob sie bis zum Ende ausharren werden. Oder im Sinne von Scott McKnight, der einen sehr hilfreichen oder eingängigen Kommentar zu diesen Stellen geschrieben hat, er sagt, dass der Autor besorgt sei, dass Leser, die den Weg des Glaubens begonnen haben, vom Weg abkommen, bevor sie das zukünftige Heil erfahren. Nun steht diese Ansicht meiner Meinung nach, das kann ich jetzt heute nicht alles in der Detailtiefe ausführen, ganz klar im Gegensatz zu den Lehren, den Stellen, die die Unverlierbarkeit des Heils lehren, wie ich oben schon drei angegeben habe. Das heißt, bei jeder Sichtweise setze ich mir jeweils hinzu, was ist der bedeutendste Kritikpunkt dieser Sichtweise. Das bedeutet noch nicht, dass es meine Ansicht ist, sondern ich schaue einfach mal an, was gibt es für Sichtweise von Männern, die sich unter Gottes Wort stellen, und ich schaue dann, was ist der bedeutendste Kritikpunkt. Bedeutendster Kritikpunkt dieser ersten Sicht ist, es löst die anderen Stellen unzulässig auf, welche von der Unverlierbarkeit des Heils berichten. Zweite Sicht ist, er legt den Schwerpunkt auf den Verlust der Belohnung. Also sie sagen, grundsätzlich Unverlierbarkeit des Heils, es geht jedoch darum, dass die guten Werke, die wir eben tun oder nicht tun, dass das am Schluss Einfluss hat auf, wie es Jesus und auch die Apostel sagen, auf Belohnung, die dann in der zukünftigen Welt sozusagen ausgeschüttet wird über uns. Kritikpunkt dieser Sicht ist, dass gewisse Stellen, wie zum Beispiel Jakobus 2, Vers 14 bis 26, einen stärkeren Zusammenhang herstellen zwischen Glauben und Werken im Sinne einer Ursache-Folge-Wirkung, die man nicht einfach haben kann oder nicht haben kann, sondern Jakobus sagt zum Beispiel ganz klar in Jakobus 2, wer gerechtfertigt ist, handelt auch anders. Also die guten Werke sind Frucht dieses Glaubens. Und man kann nicht einfach sagen, man kann es nicht einfach koppeln. Also zweite Sicht, Verlust der Belohnung. Dritte Sicht, Echtheitstest. Diese dritte Sicht geht davon aus, ebenfalls Unverlierbarkeit des Heils. Alle von Gott Auserwählten werden gerettet werden. Seine Verheißungen sind unantastbar. Aber in Hebräer 6 wird zu solchen Menschen gesprochen, die fast Christen sind, die Erfahrungen gemacht haben, die im Bilde gesprochen so in die Vorhalle des Tempels gelangt sind, indem dass sie mit der Gemeinde Kontakt hatten und auch äußerlich in den Haushalt Gottes aufgenommen wurden, vielleicht getauft wurden. Wir erinnern uns an Simon, den Zauberer in Apostelgeschichte 8, der getauft worden ist und der ein Bekenntnis abgelegt hat und dann nachher durch sein Verhalten, dass er die Zauberkräfte von Petrus über Geld kaufen wollte, auch sein trügerisches Herz zum Vorschein brachen, dass also vorübergehend in den Haushalt Gottes aufgenommen, der Gemeinde zugehörig, vielleicht auch getauft, aber dass sie dann an einem bestimmten Punkt abfallen und dass dies dann ein Beweis dafür darstelle, dass man nie zum Volk Gottes gehört hat. Auch zu dieser Sicht gibt es eine Kritik, nämlich vor allem diese, dass der Text vor allem nicht in einem rückblickenden Sinne auf das zurückblickt, sondern er spricht Menschen an, denen das noch bevorsteht. Und da gibt es eine gewisse Spannung auf dem Text. Und sie sagen dann, die Kritiker sagen, dass diese Warnungen eben an Christen gerichtet seien. Und da gibt es noch eine Minderheitssicht, die von einem hypothetischen Verlust des Heils ausgehen. Das heißt, dass diese Warnung ergeht im Sinne von einer Warnung, aber sie wird nicht eintreffen, sondern es ist nur eine Warnung, die so nicht eintreffen wird. Die Kritik gegenüber dieser Ansicht ist, dass es sich um einen rein denkerischen Ausweg handelt, der eben dem Text nicht gerecht wird. Also vielleicht ist jetzt das der schwierigste Teil dieses Abends. Und ich habe ja gesagt, Serge hat das Buch dazu, kann das auch rausziehen. Ich habe es euch zusammengefasst. Ich glaube, was uns manchmal fehlt, gerade wenn wir ins YouTube gehen und unseren Lieblingsbibellehrer hören, Entschuldigung, dass ich das mal so pointiert sage, dass wir dann einfach hören, ja, der Herr so und so oder der Doktor so und so sagt das so und so und darum sage ich es auch. Die Problematik ist genau, dass bei diesen YouTube-Vorträgen genau diese Sicht fehlt. Es wird nicht aufgezeigt, welche Sichtweisen mit guten biblischen Belegen von Männern gegeben worden, die ein glaubwürdiges Zeugnis hatten bis zum Ende ihres Lebens und auch entsprechend sich intensiv mit dieser Stelle beschäftigt haben. Das schmerzt mich manchmal etwas, dass wir dann zu stark, und da muss ich diesen Ausdruck in den Mund nehmen, dem Klischee eines Fundamentalisten gerecht werden, indem wir nämlich keine Distanz zum Text haben und uns auch nicht die Mühe machen, mindestens zu den Hauptpositionen auch zu wissen, welche Hauptpositionen es gibt. Das muss nicht jedermann machen, aber ich erwarte von einem Bibellehrer, dass er bei einer schwierigen Stelle sagt, welche Positionen es gibt. Das heißt nicht, dass er dann alle Positionen gleich bewertet. Das habe ich nie gesagt. Es braucht dann eine Stellungnahme. Aber ich finde es arrogant, ich sage es mit diesem Wort, wenn wir das Gefühl haben, nach über 2000 Jahren, ich habe es gerade jetzt erst richtig verstanden und sage euch, wie es wirklich ist. Das ist bei allen Fragen, die in der Kirchengeschichte schon mal ganz heiß diskutiert wurden, einfach keine gute Sache. Gott hat uns durch seinen Geist Zugang gegeben zu, im Falle von Sergei, du hast eine Verantwortung, 3100 Werke in Logos und du hast Zugänge. Es gibt zum Beispiel einen Kommentar der Kirchenväter, den ich sehr gerne konsultiere, um zu gucken, wie haben die in den ersten Jahrhunderten zum Beispiel diese Stellen gelesen? Sehr hilfreich. Es gibt mittlerweile einen African Christian Commentary, wo hingegebene Christen aus Afrika Kommentare geschrieben haben. Warum nicht auch solche Dinge einmal konsultieren? Ich meine damit nicht für jeden Abschnitt, aber für solche Abschnitte, wo wir unser Leben dranhängen, wo es uns betrifft, da lohnt es sich zu graben und auch mal wirklich etwas Abstand zu nehmen und den Blick zurück oder herum zu machen. Und ich warne Sie vor YouTube-Vorträgen, der Sie in eine falsche Sicherheit führt. Dritter Schritt, ich habe noch etwas Zeit, möchte ich gerne Ihnen zeigen, wie ich jetzt mit dem Abschnitt umgehe, nachdem ich weiß, dass es diese vier Sichtweisen gibt. Und ich bin ja auch ein Stück weit beruhigt darüber, dass ich merke, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Das hält mich jedoch nicht vom Kampf ab und vom Ringen über diesen Abschnitt. Und was tue ich hier? Was habe ich getan? Was ist mein momentaner Stand? Das auch demütig gesagt, ohne zu sagen, ich hätte jetzt die Lösung. Folgender. Zunächst gehe ich mal in den Text selbst und gucke mal, was hier steht. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Es sind vor allem zwei Dinge, die mir wichtig geworden sind, um jetzt nicht jedes Detail herauszuschälen. Zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind, und ich habe das auf der zweiten Seite unter dem Punkt innerhalb der Sinneinheit. Zwei wichtige Argumente, die mich zu einem bestimmten Schluss führen. Zuerst mal dieses eindrückliche Bild von Unkraut und dem Wasser. Nun, wenn wir dieses Bild anschauen, dann können wir sagen, gleiches Wasser für alle, aber unterschiedliche Frucht, oder? Also das heißt, dieses Bild zeigt mir, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Wasser nehmen im Sinne einer Predigt innerhalb einer Gemeinde, dass in dieser Gemeinde unterschiedliche Menschen sitzen. Wir haben es auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Es sitzen Menschen da, die ein verändertes Herz haben und solche, die scheinbar ein verändertes Herz haben zum Beispiel. Und je nachdem gibt es unterschiedlich die gleiche Botschaft, ganz unterschiedliche Resultate. Also dieses Bild bringt mich schon ganz wesentlich hinzu. Ich kann es Ihnen offen sagen, zu Sicht 3, die ich teile, vielleicht noch etwas modifiziert. Und das zweite Argument ist der bereits hervorgehobene Gegensatz in Vers 9. Wenn wir nur Kapitel 6, Vers 4 bis 8 lesen, bekommen wir den Eindruck, dass er sich hier an die gesamte Gemeinde gerichtet. Aber es ist so, dass wenn wir den Vers 9 lesen, dass er ganz deutlich sagt, wir sind in Bezug auf euch Geliebte, und er redet davon Geliebten, eines Besseren gewiss. Er sagt, ich habe eine bestimmte Redensart, eine ganz krasse Formulierung gewählt, um einen Teil von euch aufzuwecken. Er sagt aber, ich gehe davon aus, dass es auch andere Menschen in diesem Kollektiv gibt, so wie dieses Ackerfeld, das den gleichen Regen empfängt, unterschiedliche Frucht hervorbringt. Das scheint ganz stark darauf hinzudeuten, dass er hier eine extra krasse Redensart braucht. R.C. Sproul zum Beispiel, der Bibelausleger, sagt, es sei sogar eine spezielle Form des Arguments, die er da entwickelt, im Sinne einer ganz eindringlichen Warnung. Und diese beiden Argumente, wenn wir sie jetzt mal im Kontext des Hebräerbriefes stellen, machen sehr viel Sinn. Warum? Wenn wir den Hebräerbrief sorgfältig lesen und das und zusammenhängend lesen, ich gehe nur kurz ins 10. Kapitel mit euch, nicht an zu viele Stellen, 10, Vers 32, dann wird zu diesen Menschen gesagt, in Kapitel 10, Vers 32, denkt an die früheren Tage zurück, aha, da erinnert er sie an bereits Geschehenes, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung, so hier Menge, selbe Wort, wie auch wieder dieses Erleuchten, einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt. Also er sagt zu den Empfängern, es gibt eine vergangene Zeit, da hattet ihr einen harten Leidenskampf, nachdem ihr die Erleuchtung empfangen habt. Und er sagt noch näher, worin dieser bestand, indem ihr teils selbst durch Beschimpfungen und Drangsale zum öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet. Also offenbar wurden die öffentlich beleidigt oder gekennzeichnet oder eben ausgegrenzt und teils an den Geschicken derer Teilnehmer mussten, die in solche Lagen versetzt werden. Also durch Verbindungen mit solchen Leuten, die öffentlich ausgegrenzt und beschimpft wurden, die Verbindung war auch schon schlimm. Und dann jetzt noch konkreter in Vers 34, ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten, also offenbar waren da auch Gefangene, die wurden gefangen genommen, und den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen. Das heißt, es wurden ihnen auch die Häuser oder die Wohnungen ausgeraubt. Also wir können davon ausgehen, dass die Adressaten durch starke Repressionen gingen, Verfolgungssituation. Und Paulus sagt, dann, oder nicht Paulus, jetzt sage ich schon, dass es Paulus gewesen sein, wir wissen nicht, wer es ist, Paulus, Barnabas sind die zwei Top-Kandidaten oder zwei der Top-Kandidaten. Vers 35 steht, werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Also er sagt, werft eure Zuversicht nicht weg in dieser schwierigen Situation. Es wird euch noch weitere Kraft kosten. Es stehen weitere Anfechtungen bevor. Vers 36, darum braucht ihr weiteres Ausharren. Aber es währt, Vers 37, nur noch eine kleine, kurze Zeit, Schriftzitat, und der, der kommen soll, wird nicht auf sich warten lassen. Und es gibt noch eine Stelle, wo steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das heißt, der Druck wird nochmals zunehmen, sagt er ihnen. Ihr braucht weiteres Ausharren, aber diese Zeit wird kurz sein, weil es zuverlässig ist, dass der euch diesen Anker, dieser Anker in Kapitel 6, er wird euch bei sich erhalten und ihr werdet bis zum Schluss kommen. Das ist den ganze Hebräerbrief, lesen Sie zum Beispiel 3. und 4. Kapitel, ist genau in diesem Mindset, in dieser Ansprache geschrieben. Menschen, die unter Druck sind, wahrscheinlich waren es Judenchristen, die unter Druck waren. Aufgrund von Kapitel 13 könnte man schließen, dass es noch zur Zeit war, als der Tempel noch nicht zerstört war, also vor dem Jahr 70 nach Christus. Diese Judenchristen waren unter Druck, weil sie eben wahrscheinlich eben Christen waren. Das hatte unterschiedliche Konsequenzen. Die einen wurden öffentlich beschimpft, stigmatisiert, ausgegrenzt. Andere wurden schon ausgeraubt. Andere wurden gefangen genommen. Und er sagt, es ist ein Widerstand, ein Kampf bis aufs Blut, was davon ausgehen lässt, einige würden ihr Leben verlieren. Nun, was ist jetzt mit dieser Drucksituation, um zu Kapitel 6 zurückzukommen? Was ist nun die eindringliche Warnung, die mit diesem Last uns, ein Exhortativ, sagt man im Griechischen, das eine gemeinsame Aufforderung einhergeht. Der Schreiber scheint sehr besorgt zu sein, dass innerhalb dieser Gemeinschaft von Judenchristen, die noch mehr Druck erleben würden, dass es in der Zukunft einige geben wird, die unter diesem Druck vielleicht zurückgehen zum Judentum. Und dann können wir auch das viel besser verstehen, das ist eine mögliche Interpretation, was es dann heißt, dass man den Sohn Gottes erneut kreuzigt. Das kommt nochmals in Kapitel 10 vor. Es ist eine sehr, sehr ernsthafte Warnung. Und wenn wir zum Beispiel den Galaterbrief dazu nehmen, können wir sagen, das wäre jetzt Korpus Neues Testament oder Korpus Briefe, können wir sagen, im Galaterbrief wird ja auch davor gewarnt mit sehr deutlichen Worten, zum Beispiel in Kapitel 4 und Kapitel 5, aus der Gnade zu fallen, 5 Vers 1, indem nämlich Menschen, die das Evangelium gehört haben, innerhalb der Gemeinde sich aufgehalten haben, wieder ins Judentum zurückgehen und den Glauben abhängig machen von ihren Werken. Also das ist ja dann eine Art, Christus ein zweites Mal zu kreuzigen, weil dann sein Werk sozusagen keinen Wert mehr hat. Und es gibt sehr, sehr scharfe Worte von Paulus im Galaterbrief. Nun, ist das eine mögliche Lesart? Also ihr seht diese zwei Argumente des Ackerfelds, dieses Vergleichs, auch dieses Gegensatzes, der darauf schließen lässt, dass diese Gemeinschaft zweigeteilt ist, aber es noch nicht so offensichtlich ist, macht sehr viel Sinn, wenn wir den gesamten Hebräerbrief hinzunehmen, dass wir sehen, dass er befürchtet, dass durch den zunehmenden Druck einige ins Judentum oder einfach um sich dann wieder quasi diesen gesellschaftlichen oder ja, diesen Repressalien entziehen würden und dabei den Glauben verleugnen würden. Also das ist eine mögliche Auslegung dieses Textes oder ein Hintergrund, und damit ist etwas sehr Wichtiges gesagt. Gewöhnen Sie sich es ab, und ich sage es zu mir gleich, immer den Text gleich für mich zu lesen. Eigentlich gibt es eine vernünftige Reihenfolge. Zuerst, was hat es damals bedeutet für die ersten Empfänger? Wir können nicht alles sagen. Nein, wir wissen nicht alles, aber wir wissen vieles, auch im Hebräerbrief. Das Zweite ist es, der erste Blick geht immer, was bedeutet es für die damaligen Empfänger? Der zweite Blick geht hin zu Christus, und erst der dritte Blick geht dann wieder zu uns. Sie berauben sich eines wesentlichen Segens, wenn Sie zuerst den Blick auf Ihre Frage richten, wenn Sie einen Bibeltext lesen. Das ist eine zwar heute sehr häufig gepflegte Form der Leserorientierung, aber es ist sehr schädlich. Und es ist schade auch, dass dann das Wachstum nicht stimuliert wird, wenn wir gerade über solche Bibelstellen ringen. Also zuerst, was können wir aus dem Abschnitt herauslesen? Was können wir aus dem Brief herauslesen? Dann der zweite Blick, was sagt uns das über Christus? Und dann erst der dritte Schritt ist, dass wir dann zu uns und unserer Frage zurückkommen. Also, um nochmals Bezug zu nehmen auf diesen dritten Schritt, also der Schritt 1 ist meine Fragestellung, die Fragestellung des Textes. Zweiter Schritt ist, was gibt es für Auslegungen von Menschen, die sich unter Gottes Wort stellen? Und der dritte Schritt ist, den Zusammenhang zu beachten, des Textes direkt, aber auch des näheren Umfelds. Und ich spreche dann von sogenannten Abzweigungen. Also Abzweigungen bedeutet, wenn ich das so und so verstehe, dann führt mich das zu dieser Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung muss dann ja auch wieder im gesamten biblischen Text Sinn machen und den biblischen Text möglichst gerecht werden. Also es gibt verschiedene Abzweigungen, und da gibt es eine Schlussfolgerung, die aus diesen Abzweigungen entsteht. Und ich sage es nochmals deutlich, Sie müssen nicht über jedes Detail Bescheid wissen, weiß ich ja auch nicht. Aber ich erwarte von einer sauberen Information, von einer guten Quelle, dass sie erstens die Sichtweisen aufzeigt, dass sie zweitens die Abzweigungen deutlich macht und auch die Schlussfolgerung. Und nicht einfach von Anfang an sagt, so ist es und ich sage es jetzt euch genau. Das ist gefährlich, ist für mich eine Form der Arroganz. Und ich hoffe, dass diese Art und Weise auch Ihnen hilft, ein Unterscheidungsvermögen zu entwickeln in einer Zeit, wo wir einfach ins Internet gehen können, irgendwelche YouTubes aufklicken und nachher das Gefühl haben, jetzt hätten wir die Lösung. Das ist schade, es beraubt uns auch dieses Lebens vor Gott. Wir leben von Moment zu Moment in Abhängigkeit von ihm. Und er möchte uns nicht aus dieser Abhängigkeit herausnehmen, sondern er möchte in meinen Fragen, die ich habe, in meinen Anfragen mir Schritt für Schritt, eben nicht mit meiner Taschenlampe, sondern mit dem Licht seines Wortes, die eine Lampe für meinen Weg ist, Psalm 119, Schritt für Schritt Dinge zeigen. Ja, ich glaube, dass das mal so genügt. Ich möchte gerne dann im zweiten Teil heute Abend nach dem Abendessen aufzeigen, nochmals kurz zeigen, wie ich an einen solchen Text herangehe, und dann aber noch eine Art und Weise aufzeigen, wie wir auch einen Bibeltext auf uns anwenden können. Ich habe nicht gesagt, dass dann die letzte Anwendung in unser Leben fehlen darf. Ich sage, das ist ein wichtiges Stück, ist noch mal ein gehöriges Stück Arbeit, aber wenn wir die ersten 50% nicht gemacht haben, sind die zweiten 50 sehr oft unzulänglich und unbefriedigend. Gerne. Allmächtiger Vater, du hast uns dein Wort gegeben in genau dieser Form, mit Hebräer 6. Und du hast mich zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Familie und Gemeinde hineingestellt. Und ja, ich ringe über diesen Text und er stellt Fragen an mich. Er rüttelt mich auf aus meiner Selbstzufriedenheit, wo ich denke, ja, das wird schon gut gehen. Was ist, wenn der Druck zunimmt? Auf wen richte ich da mich? Ich möchte mich an diesen Anker halten, der ins Heiligtum hineingehalten ist, gegangen ist. Und ich möchte mich auf das Werk von Christus stützen, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Danke auch, dass wir hier eine Gemeinschaft sein dürfen, eine lernende Gemeinschaft. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir auch beginnen, unsere Fragen in die Gemeinschaft hineinzubringen. Und dass du, danke, dass du auch Sergej und andere, die hier sind, auch lehrst, Verantwortung zu übernehmen und auch Zugang zu schaffen und auch gebraucht zu werden für Nöte von anderen. Mache uns offen und wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen und uns mit dir beschäftigen dürfen. Was für ein Vorrecht. Ich bitte dich um deinen Segen auch für den Rest dieses Abends. Amen. Können wir uns einen Stuhl nehmen oder so?
Na gut. Ich glaube auch, ja. Oder kann man das noch biegen? Also, ich bin sehr gut, wenn der Zwiebel von Schmerz. Ja. Guck mal, wenn das runterkommt. Okay. Alles klar. Habe ich jetzt schon mal nie gemacht, aber. Also meine erste Frage wäre, wie würdest du jemandem antworten, der zu dir kommt und sagt, ich habe quasi Angst, dass ich abgefallen bin?
Nun, wende ich das mal an, na? Das, was ich vorher gesagt habe. Zuerst würde ich nicht gleich eine Antwort geben. Warum muss ich als Angefragter immer gleich eine Antwort bereit haben? Das Erste, was mich interessieren würde, wenn du jetzt das wärst, würde ich zum ersten Mal Danke sagen, dass jemand mit einer so existenziellen Frage, die ihn so tief beschäftigt, zu mir kommt. Und dann würde ich als Nächstes sagen, wollen wir zusammen mal beten, dass der Heilige Geist uns geöffnete Augen gibt, um jetzt, gerade jetzt, ein Stück seiner Herrlichkeit zu sehen. Das würde ich als Zweites tun. Und dann würde ich, habe ich ja vorher gesagt, zuerst viel mehr, einige Dinge wissen wollen über den Hintergrund dieser Person. Weil wenn ich einfach an eine Situation hineinkomme und die Frage, die nach außen steht, nehme und gleich irgendwas darauf gebe, denke ich, das ist für mich, wäre für mich sehr unbefriedigend und für die Person manchmal auch. Also für mich ist dieser erste Schritt so wichtig, dass ich dir nicht eine Antwort geben könnte, bevor ich das nicht gemacht hätte. Also in Beziehung gehen, bitten, und nachher den näheren Hintergrund, die Frage hinter der Frage klären. Woher kommt das? Was waren Erlebnisse oder auch diese biografischen Hintergrund? Gerade bei einer solchen persönlichen Frage ist das unabdingbar.
Okay. Ich habe mir noch die Frage notiert, also man kann ja durchaus, wenn man in der Geschichte des Christentums schaut, quasi Abfall von Gemeinden oder Denominationen, eigentlich durchweg beobachten. Die Geschichte des Christentums ist eigentlich sogar eine Geschichte des Abfalls irgendwo von Christus. Vielleicht, wie kriegst du das zusammen mit, eigentlich weniger mit Hebräer 6, als mit dem, dass Christus sich um seine Schafe wirklich besorgt ist? Weißt du, wenn eigentlich eine Gemeinde immer Herde ist, wie kommt es, dass dann plötzlich so viele Gemeinden doch nicht mehr Herde sind, sozusagen?
Also, hier würde ich zuerst zu Hesekiel 34 gehen. Und Hesekiel 34 ist ja einer der Prophetentexte, die zum damaligen Gottesvolk, an das damalige Gottesvolk ergingen. Und dort wird eigentlich klar, dass alle, die nicht der wahre Hirte, nämlich der Nachkomme Davids ist, dass die Schafe nicht weiden, sondern eben ausnehmen, vernachlässigen, zu falschen Weiden führen und so weiter. Das ist ganz krass, die Beschreibung. Und dann ist erst auf diesem Hintergrund dann der gute Hirte, eben der wahre Nachkomme Davids, Jesus Christus, als der einzige gute Hirte, Hebräer wird er als Erzhirte bezeichnet, auf diesem Hintergrund wird er erst so richtig sichtbar. Nun fragst du mich ein Stück weit auch nach dem Weg der göttlichen Vorsehung. Da kann ich nichts dazu sagen, das ist ihm überlassen. Aber es scheint ihm zu gefallen, dass er, um uns zu heiligen und uns in sein Bild zu verwandeln, eben solche falschen Hirten auch schickt, um uns zuzurüsten, um uns in sein Bild zu verwandeln, zu seiner Herrlichkeit. Warum und wie im Detail, das ist das, was ich eigentlich gar nicht klären kann. Was ich aber sehr wohl kann, ist, sogenannte Mechanismen dieses Abfalls auch nachzuzeichnen. Es gibt ein gutes Buch, das ich zum Teil gelesen habe. Es gibt es auf dem Internet. Es heißt, glaube ich, Crossed Fingers von Gary North. Ich empfehle sonst Gary North nicht unbedingt, aber sein Buch Crossed Fingers zeigt eigentlich 7 Phasen auf, wie eine Gemeinde auch abfällt oder was so die Schritte sind. Und wenn ich heute die evangelikale Welt der letzten 15 Jahre sehe, dann kann man das fast 1:1 wiederverfolgen. Also es gibt gewisse Mechanismen, die sehr wohl dann ähnlich sind.
Ja, also mir ist es auch aufgefallen, als ich einen Text gesucht habe, den ich lesen kann, dass es eigentlich gerade im Neuen Testament viel häufiger von der Warnung vor Verführung eigentlich ist und eben dieses Gericht Gottes ja vor allem den Irrlehrern angekündigt wird, die eben schon von Christus längst abgefahren oder Feinde von Christus sind. Und wir als Gemeinde werden erstmal angehalten, sich nicht verführt zu werden. Das fließt dann in solchen ganz spitzen Stellen wie in Hebräer 6 oder Hebräer 10 hinein.
Und auch aber in den Propheten gibt es schon auch viele Texte, also Jeremia 23, Ezekiel 34 oder auch wenn man die ersten 6 Kapitel des Jesaja-Buches liest, wo wir sagen, das Volk Gottes wird von Priestern, Königen und Propheten, hat Beata von diesem Modell gesprochen, Priester, König und Prophet. Hat er, gesprochen und das eben von falscher Führung.
Zu diesem Extrablatt, ich weiß nicht, ob es auch alle bekommen haben, wenn fair, kann auch welche verteilen, wenn jemand nicht hat. Wenn man jetzt unterschiedliche Ansichten hat, also wir sind ja hier auch so eine Art ökumenische Versammlung, sollte man dann eher um Gemeinsamkeiten ringen, quasi, also im Sinne von das Gemeinsame finden und sich daran erfreuen? Oder sollte man eher um Klarheit und Präzision kämpfen? Also da ist eigentlich immer ein Konflikt persönlich.
Also es ist eigentlich eine ähnliche Fragestellung, wie mal Don Carson gefragt wurde, entweder die Bibel devotionally, also das heißt persönlich lesen oder dann intellektuell lesen. Hast du jetzt gesagt, entweder um Gemeinsames, sich am Gemeinsamen freuen oder an der Präzision arbeiten?
Ja, genau.
Ich würde sagen, warum nicht beide Aspekte unter sein sowohl als auch, aber nicht unter diesen Prämissen, sondern wir sind gemeinsam auf Christus und sein Wort gerichtet und wir sind als lernende Gemeinschaft vor ihm. Und dann geschieht auch das als Frucht eben beides. Es ist sowohl sich freuen an dem, was wir in ihm haben, als auch ein Schärfen, vielleicht gerade durch eine andere Position oder eine andere Sichtweise dessen, was wir uns vielleicht bis jetzt viel zu wenig gedacht haben.
Okay, hat jemand noch Fragen?
Ah, ja. Ich hätte eine Frage, vielleicht kannst du die auch später im Vortrag aufnehmen, weil das so eher schon in die Anwendung geht, denke ich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Hebräer 6 oder beziehungsweise dass die dritte Sicht ist, also der Echtheitstest, könnte man ja davon sprechen, dass diejenigen echt Christen sind, die bis ans Ende ausharren. Und jetzt meine Frage, macht man damit das Ausharren nicht so zu einer Bedingung für das Christsein? Also wir sagen ja mal, wir sind durch allein aus Glauben rechtfertigt. Wird Rechtfertigen dann nicht noch abhängig von meinem Leben oder von Ausharren?
Also das ist genauso eine Frage, wo ich sage, dafür würde ich nicht Hebräer 6 nehmen, um diese Frage zu beantworten. Das ist genauso was. Ein Text gibt nicht alles her. Also müssen wir aufpassen, ist das jetzt, das ist ja eine Folgefrage, quasi, wie können wir das Verhältnis klären zwischen Glaube und Werke? Das ist eine sehr große und wichtige Frage schon, aber dafür würde ich nicht Hebräer 6 nehmen. Und du fragst nach etwas Zweites, wie ist es dann mit Menschen, die fallen? Und hier würde ich zum ersten Johannesbrief gehen. Und da beginnt ja schon das erste Kapitel, interessanterweise damit, dass gesagt wird, dass jemand, der sagt, er hätte keine Sünde, sei ein Lügner. Und direkt wird angeführt, dass wir aus der Vergebung Vergebung leben und dass wir durch sein Blut gereinigt werden. 1. Johannes 1, 9. Ich habe gerade eine Veranstaltung gehabt, wo ich über Sexualethik sprach, und das ist immer ein heikles Thema, ne? Gesellschaftlich auch so ein Bruchthema, und habe einen Mann gehabt, hat sich als erster gemeldet, der seit 10 Jahren geschieden ist. Und ich befürchte manchmal, dass wir Christen dann einfach einen solchen Mann aus der Gemeinschaft herausstoßen, anstatt quasi die biblische Botschaft auch auf eine solche Situation anzuwenden, die übrigens stark steigen wird. Vielleicht nicht gerade in unserer Bubble, aber in der christlichen Kreisen erwarte ich einen starken Anstieg der Beziehungsbrüche. Und wir werden nichts, wir sind bis jetzt mundtot, wir können ihnen nichts sagen. Also das heißt, es gilt dann die Frage zu stellen, in welchem Verhältnis stehen Glaube und Werke, und in diesem Falle dieses Mannes, dieser Zuspruch, dass er sich wieder in die Gemeinschaft stellt und dass er da ist und dass er Bezug nimmt, er hat eigentlich die wichtigste Aussage des Abends gemacht, dann die viele durch den Heiligen Geist tief getroffen hat. Ich habe Menschen nachher gehabt, die haben mir angerufen, waren in Tränen ausgebrochen, als diese Stelle nochmals nachhörten. Da muss ich sagen, Achtung, wir dürfen nicht einfach nur aus unserer Perspektive dann sehen, ah, diese Person ist abgefallen, da ist keine Chance mehr. Da maßen wir uns eine göttliche Sicht an. Und gerade wenn jemand wieder zurückkehrt, Straucheln ist nicht das Problem, auch das Aufstehen. Und woher wissen wir, ob jemand wieder aufsteht? Ich habe schon ganz Erstaunliches gesehen. Also das ist dann ein Stück weit auch eine Haltung des Richters. Ich bin nicht der Richter dieser Erde, sondern ich bin ein Schaf in der Herde.
Gut, wir haben ja die Glocke gehört. Dann machen wir hier erstmal Schluss. Und also, ich weiß nicht, hättest du Lust, dann eine halbe Stunde früher anzufangen, quasi 19 Uhr für Fragen? Ja, okay, 18.45 Uhr geht es hier weiter mit Fragen, genau. Ich würde noch kurz zum Schluss beten, genau. Ja, Herr Jesus, danke auch für die Gemeinschaft hier, auch für das Wort, und sei jetzt mit uns auch beim Essen und auch ja, im Nachdenken. Amen.
Ja, 19.30 Uhr geht dann der Güte Gottes. Thank you.